Wie benutzen Sie den Begriff zeitkritisch?
Anders als es traditionell die Publizistik etwa getan hat, nämlich nicht in dem Sinne, dass wir die Zustände unserer Zeit kritisch-politisch beurteilen wollen, sondern zeitkritisch meint jene Momente, jene kleinsten zeitlichen Momente, in denen Zeit entscheidend wird für den Ablauf eines Prozesses, vor allem in technischen Systemen.
Und auf welche Traditionen beziehen Sie sich da? Also in der ETV gibt es ja auch den Begriff des Zeitkritischen, der im Bereich des Streamings zum Beispiel angewandt wird, wo ein sehr starker Datenumsatz in sehr kurzer Zeit stattfinden muss und wo dann maschinennahe Sprachen Einsatz finden. Daraus speist er sich, aber es ist noch mehr.
Er speist sich aber vor allem aus diesen exakt beschriebenen Zusammenhängen, weil es ist ein neues kulturtechnisches Phänomen damit aufgetreten, dass wir 2500 Jahre bislang so nicht kannten. Begriffe wie Zeit sind philosophisch schwergewichtig reflektiert worden, Zeit und Geschichte, Zeit und Prozess. Aber dass diese Prozesse unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle rutschen, ist seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, wo Hermann von Helmholtz Nervenreizungen zu messen beginnt, taucht plötzlich eine Dimension Zeitverhaltens auf, die unserer Kultur bisher verborgen geblieben war.
Und welche Bereiche sind das genau, in denen dieser Begriff sinnvoll zu gebrauchen wäre?
Primär zunächst einmal etwa im akustischen Bereich. Das akustische Phänomen als eines, das sich ja immer erst in der Zeit entfaltet, war ganz früh immer schon sensibel für die kleinsten Zeitverhältnisse, die ein Klangereignis etwa überhaupt erst ermöglichen. Die Frage stellt sich auch in Zustandekommen elektronischer Bilder etwa, die ja, wie wir wissen, nur aus zeitlich hintereinander geschalteten Momenten bestehen, von uns aber wie ein feststehendes, im Raum existierendes Bild gleichzeitig wahrgenommen werden wollen, sonst würden wir es nicht Bild nennen. Also stellt sich diese Frage primär im akustischen Bereich, springt von dort auf den elektronischen Bereich von Bildern über, meint aber auch die verborgenen Operationen des Mediums namens Computers überhaupt, denn alle Vorgänge im Computer sind strikt nacheinander zeitlich getaktet. Ohne diese Taktung, ohne diese Synchronisation würde kein einziges Bit sich je von einem Register zum anderen bewegen.
Also der Begriff, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bezieht sich ja erstmal auf die Ebene der Signale, auf die Ebene des Codes. Sehen und Hören hat ja mit Wahrnehmung zu tun. Dem Medium selbst, dem technischen Medium, ist es ja egal, was es transportiert. Hat dieser Begriff auch eine Dimension, der in die Wahrnehmungspsychologie oder Physiologie reicht?
Ja, ich denke schon. Also gerade in der Epoche von Hermann von Helmholtz, den ich eben nannte, entsteht ja die Psychotechnik, die Wahrnehmungspsychologie in einer an apparative Messungen kleinster Zeitmomente unserer Wahrnehmung gekoppelten Form, sodass wir merken, dass eben gerade durch den Umweg der Beschäftigung mit der neuen technischen, zeitkritischen Operativität von Maschinen eine andere Wahrnehmung unserer Wahrnehmung dadurch ermöglicht wird und plötzlich die menschliche Wahrnehmung selbst als eine begriffen wird, die auf extrem zeitkritischen Mechanismen operiert. Dies ist ja vielleicht auch dann doch der wundersame Punkt der Entzweiung von Mensch und Technik, dass sie plötzlich auf einer Ebene sich wiederfinden, wo die Signalverarbeitung im Computer und die Signalverarbeitung etwa unseres Ohrs, wenn es überhaupt etwas hört, eindeutig aufeinander abbildbar werden.
Ich versuche das mal zu übersetzen und zu verstehen. Wenn ich etwas sehe, kann ich einen Baum unterscheiden von dem Hintergrund. Ich kann also eine Differenz ausmachen und etwas beobachten, was nicht in der Zeit ist. Wenn ich etwas höre, dann kann ich nur die Modulation des Tons hören. Ich kann nur die Veränderung hören. Wenn ich einen ständigen Ton habe, einen Sinuston, wird er irgendwann in meinem Ohr verschwinden. Könnte man das so verstehen oder ist das ein Holzweg?
Ja, nein, also dieser wunderbaren Beschreibung schließe ich mich an, um auf die Bilder nochmal zurückzuspringen, Baum und Hintergrund. In dem Moment, wo Bewegung ins Spiel kommt, sehen wir ja auch eine Differenz eines Bildes, das ganz ähnlich ist und sich nur in kleinen Einzelheiten vom vorhergehenden Bild unterscheidet. Das ist ja auch das Geheimnis einerseits des kinematografischen Effekts seit 1895 gewesen, zum anderen aber auch technologisch interessant geworden, weil immer noch Computer nicht jedes Mal ständig die Bilder neu errechnen wollen, sondern einfach nur die kleinen Differenzen von einem Bild zum anderen. Auch das ist sozusagen ein zeitkritischer Trick, um das Phänomen bewegter Bilder dann doch über die Zeitoperationen zu entschlüsseln und zum Streamen zu bringen.
Nochmal zurück zur Ebene der Operativität der Medien. Könnte man nicht sagen, dass alle Übertragungsmedien notgedrungen zeitkritisch sein müssten und alle Speichermedien eigentlich nicht? Oder ist das falsch?
Ja, von der Richtung her sind die Speichermedien traditionell wirklich nicht zeitkritisch. Übertragungsmedien werden zeitkritisch erst in Zusammenhängen, wo das, was wir Echtzeit nennen, entscheidend wird. Also dass Übertragungsprozesse so schnell etwas zustande bringen müssen, etwas übertragen müssen, dass wir den Übertragungsprozess selbst vergessen. Jede klassische TV-Übertragung eigentlich lebt schon mit dem Begriff live davon, dass etwas, was von dem wir wissen, dass es eine kleine zeitliche Verzögerung ist, trotzdem als live empfunden wird. Also es gibt sozusagen ein Übertragungszeitfenster, das unsere menschliche Wahrnehmung noch als Gegenwart toleriert. Und um das technisch zu simulieren, daher bedarf es dann doch zeitkritischer Operativität.
Was ja auffällig ist, das ist, dass Festplatten und CDs sich bewegen. Das heißt, dass da etwas gespeichert ist, offensichtlich auf einer Oberfläche, die erstmal keine Zeit braucht, und dass durch diese Bewegung eine Umsetzung passiert von einer nicht zeitkritischen Speicherung zu einer zeitkritischen Kodierung.
Ja, ein schöner Gedanke, ein guter Hinweis. Das unterscheidet dann auch die klassischen Archive etwa von dem Typ der neuen Medienarchive. Es wird heute sehr schnell oft alles, was in irgendeiner Form mit Speicherung und Gedächtnis zu tun hat, als Archiv bezeichnet. Aber der Unterschied liegt nun gerade darin, dass diese Archive in Bewegung plötzlich zeitkritisch abhängig werden. Und das unterscheidet sie radikal von der Gedächtniskultur des Abendlandes, die auf residenten, unbeweglichen Speichern beruht hatte.
Ich probiere jetzt mal was etwas Wilderes. Die Frage wäre, ob Sprache an sich zeitkritisch ist. Also wenn ich eine Vorstellung habe, ich weiß, Sie mögen wahrscheinlich nicht gerne auf diese Ebene der Zeichen kommen, wo es ein Signifikant und ein Signifikat gibt, aber das Vorstellungsbild ist ja erst einmal nicht in der Zeit. Wenn ich aber das Wort Baum ausspreche, gibt es ja eine Frequenz plötzlich. Und vielleicht ist diese Umsetzung einer Vorstellung in die Zeit etwas, was auch den Menschen sehr grundlegend ausmacht, weil auch Denken ja ein Prozess ist, der Zeit benötigt. Könnte man sagen, dass Sprache an sich zeitkritisch ist?
Ja, auch dem würde ich mich gerne anschließen. Auch in die Richtung gingen auch die Experimente mit Silbenabfolgen in der Wahrnehmungspsychologie um 1900. Und in der Tat, also damit die Semantik eines Wortes zustande kommt, muss es schnell genug ausgesprochen werden. Das gilt auch für Sätze. Im Unterschied dazu machte es lange Zeit keinen Unterschied, ob ein aufgeschriebener Satz alphabetisch notiert, das Wort Baum, ob das nun etwas schneller oder etwas langsamer notiert wird, machte keinen entscheidenden Unterschied für die Möglichkeit, dieses Wort zu lesen. Allerdings ist Lesen selbst ein Akt, der zeitkritischen Prozessen unterliegt. Wir haben ja eine Art Sichtfenster. Wir lesen nicht Buchstabe für Buchstabe ab, sondern umfassen immer eine Gruppierung von Buchstaben und gehen damit von links nach rechts über die Zeile. Also auch da, das erweist sich dann als ein zeitkritischer Prozess. Also gesprochene Sprache, da haben Sie sicher ganz recht, ist extrem zeitkritisch. Und der Akt des Lesens ist es auch, die Schrift aber lange Zeit nicht. Nur wird sie in dem Moment zeitkritisch, wenn wir unter Schrift eben auch die Übertragung einzelner Videodaten etwa bei Streaming-Media im Netz verstehen. Dann wird auch dieser Prozess, könnten wir sagen, versprachlicht, ja.
Ja, vielleicht könnte man da eine Analogie bilden, dass die Schrift wie eine CD oder ein HD ist und die Augen, die langsam sich bewegen, der Rotation dieser Speichermedien entspricht. Dass da eine Umsetzung stattfindet und bei der vollständig alphabetisierten Schrift findet auch dieses zeitkritisch Werden im vollständigen Maße statt, im Gegensatz zur chinesischen Schrift, wo ein ganzes Wort oder eine Silbe zumindestens ein Zeichen bildet. Und was mich sehr interessieren würde, ist der Übergang vom Zeitkritischen ins Nicht-Zeitkritische und wieder zurück, wie diese Übertragungsprozesse funktionieren könnten. Und die scheinen mit Bewegung zu tun haben, mit der Bewegung der Augen, mit der Bewegung der CD im Player,
oder? Ja. In der Tat, nur klingt es uns heute lebend in unserer Medienkultur einleuchtend, während wenn wir überlegen, wie lange unsere Kultur gebraucht hat, um die Natur der Bewegung überhaupt zu denken, wie Galileo Galilei und andere überhaupt erstmal begreifen müssen, dass die Erde etwas ist, obwohl sie zu stehen scheint, sich selbst bewegt. Und wie ist das abzubilden mit der Wahrnehmung des Sternenkreislaufs? Also es war so harte Arbeit, überhaupt die Bewegung zu denken und mit Leibniz diese Bewegung auch noch in Differentialrechnung zu übersetzen, dass das, was uns heute so leicht von den Lippen geht, selbst kulturtechnisch hart erarbeitet worden ist. Und dass wir heute die Frage nach dem Zeitkritischen so stellen, ist sicher erst vor diesem Hintergrund der letzten wenigen 100 Jahre denkbar.
Wittgenstein sagt ja, dass ein Begriff aus seinem Gebrauch sich konstruiert. Was könnte man denn für sinnvolle Sätze bilden mit dem Wort zeitkritisch?
Na, für diese Frage bin ich, glaube ich, nicht zuständig.
Aber Sie haben ja immerhin eine Antrittsvorlesung gehalten, die da hieß Medienwissen in Klammern schafft zeitkritisch. Was bedeutet zeitkritisch in diesem Titel? Es scheint eine Doppeldeutigkeit zu haben.
Eindeutig eine Doppeldeutigkeit, weil dieser Begriff der Zeitkritik ist in einem anderen Sinne belegt. Ich glaube, ich sehe einerseits eine politische Aufgabe unserer Form von technisch und historisch präziser Medienwissenschaft darin, in politische Prozesse meinungsbildend einzugreifen in der Gegenwart. Und wenn zum Beispiel diskutiert wird, ob es nun einen Unterschied macht oder nicht, ob ein Foto auf dem Personalausweis als Fotografie vorliegt oder als ein gescanntes Bild, das macht einen himmelweiten Unterschied. Auf der anderen Seite aber ist das Zeitkritische in unserem eingangs erwähnten Sinne gemeint, denn gerade die Medienwissenschaft kommt historisch aus Film- und Fernsehwissenschaften, teilweise auch aus Theaterwissenschaft oder Philologie, hat diese akustischen und damit auch zeitkritischen Prozesse lange Zeit vernachlässigt, daher die besondere Emphase, um diese blinden Fleck der Medienwissenschaft systematisch zumindest hier an diesem Ort zu füllen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.